Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Am RIFS in Potsdam, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, da ist Grischa Beyer Forschungsgruppenleiter der Gruppe Digitalisierung und Transformation zur Nachhaltigkeit. Hallo Grischa.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Wenn ich mich so einlese in so eine Sendung, dann gucke ich halt immer so auf die Webseiten der Institute. Was machen die denn so? Was forschen die denn so? Und bei dir lese ich, die ökologischen Risiken der Digitalisierung und die Auswirkungen sich verändernder Wertschöpfungsketten seien in der Debatte über Nachhaltigkeit unterrepräsentiert. Was sind denn die ökologischen Risiken der Digitalisierung und die Auswirkungen auf sich verändernde Wertschöpfungsketten? Anders gefragt. Das ist ja, Digitalisierung ist ein Riesenthema. Wahrscheinlich ist es ein Hyperobjekt. Nachhaltigkeit ist auch ein Riesenthema. Das ist wie so ein Wollknäuel in meinem Kopf. Wo nehmt ihr hier den Faden auf?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Tatsächlich kommen an dieser Themenstellung meiner Forschungsgruppe ja zwei sehr große Themenkomplexe zusammen. Wir sind mit dieser Forschungsgruppe vor nunmehr 12 Jahren, glaube ich, gestartet. Und damals, der eine oder die andere erinnert sich vielleicht, war dieser Begriff Industrie 4.0 sehr prominent. Da ging es im Prinzip um die Verwendung von digitalen Technologien und die Vernetzung von unterschiedlichen Herstellungssystemen untereinander, aber auch mit den Menschen. Und dieses Konzept, so wurde zumindest gesagt, möge große Auswirkungen darauf haben, auf die Art und Weise, wie in Deutschland und Europa technische Systeme hergestellt werden. Und da man bei so großen Themenkomplexen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit irgendwo anfangen muss, haben wir uns gesagt, wenn hier so eine große Umwälzung im Bereich der Fertigungsindustrie stattfindet, wie das prophezeit wird, durch digitale Technologien, die dann zu Industrie 4.0 verwendet werden, dann sollte man das auch unbedingt aus Perspektive der Nachhaltigkeitsforschung betrachten, weil in Deutschland als Industrieland ist die Industrie nun mal ein sehr relevanter Akteur, wenn es darum geht, welche Stromverbräuche habe ich, welche Emissionen puste ich an die Atmosphäre, wie viele Jobs werden für die Leute bereitgestellt, aber auch solche Fragen wie, wer bezahlt hier wie viele Steuern und sowas. Und wenn so ein relevanter Akteur vor dramatischen Umwälzungen steht, dann sollte die Nachhaltigkeitsforschung das schon begleiten, um zumindest versuchen zu verstehen, wie verändern sich da die Prozesse und ist das eigentlich mit diesem gewünschten Wandel hin zu nachhaltigen Produktions- und Entwicklungsmustern kompatibel? Oder ist es vielleicht so, wie Jahre später der WBGU, also der Wissenschaftliche Beirat für Umweltfragen, konstatiert hat, dass die Digitalisierung eher auch als Brandbeschleuniger wirken kann und damit sozusagen die bestehenden Probleme noch verschlimmern kann? Das war also die Fragestellung, mit der wir gestartet sind.
Vor 12 Jahren. Die Prophezeiungen von vor 12 Jahren über die Umwälzungen in der Fertigung, sind die überhaupt so eingetreten, wie die prophezeit worden sind?
Also es gab sehr unterschiedliche Prophezeiungen, das ist immer das Gute.
Das ist schön an Prophezeiungen.
Aber auch in der öffentlichen Debatte, irgendjemand findet sich ja immer, der das hinterher alles genau gewusst hat. Aber es gab damals natürlich also sehr dystopische Szenarien, ganz berühmt war beispielsweise eine Studie von Fry und Osborne, die für den US-amerikanischen Arbeitsmarkt vorhergesagt haben, dass die stärkere Verwendung von Computern dazu führen wird, dass über die Hälfte aller Arbeitsplätze wegfallen wird. Das hat natürlich eine riesige Debatte ausgelöst und diese Prophezeiung zumindest ist so nicht eingetreten. Was aber eingetreten ist, ist die Tatsache, dass sehr viele Unternehmen begonnen haben, ihre Prozesse zu digitalisieren. Das ist sicherlich in größeren Unternehmen im größeren Umfang passiert als jetzt in kleinen und mittleren Unternehmen, die häufig mit ganz anderen Herausforderungen kämpfen. Aber es gibt ja durchaus auch bekannte Akteure, die sozusagen diesen Digitalisierungstrend nicht so erfolgreich mitgemacht haben und dann am Markt vor größeren Schwierigkeiten standen. Aber genauso gibt es auch Unternehmen.
Wer war das? Wen sehe ich? Also über wen grinste dein Gesicht gerade?
Naja, das ist jetzt vielleicht sozusagen nicht die Digitalisierung der Businessprozesse gewesen, aber wenn wir jetzt an ehemalige große Akteure denken, zum Beispiel in der Fotobranche, die glaubten, Kodak, dass die Digitalkamera sich durchsetzen wird, oder auch bei den Telefonherstellern, da hatten wir bevor der Smartphone-Siegeszug begann, war eigentlich Nokia sozusagen der biggest Player.
Also, weltweit, ja.
Ja, also es kommt immer sowas ins Rutschen sozusagen. Neue technologische Entwicklungen bringen häufig auch neue Gewinner und Verlierer auf dem Weltmarkt mit sich. Aber für uns war sozusagen weniger die Frage spannend, welches Geschäftsmodell setzt sich durch, sondern eher, was macht diese technologische Entwicklung mit Mensch und vor allen Dingen auch mit Umwelt.
Wenn ihr Nachhaltigkeit sagt, was genau meint ihr dann eigentlich?
Ja, das ist wahrscheinlich, je nachdem, wie man fragt, immer so ein bisschen unterschiedlich. Für mich sind sozusagen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein wichtiger Orientierungspunkt. Aber ich versuche es sozusagen in meinen Vorträgen, wenn ich die halte oder wenn ich vor Publikum spreche, was jetzt nicht aus der Wissenschaft kommt, eigentlich hauptsächlich die Punkte unterzubringen, dass ich finde, den Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftsweisen legt verstärktes Augenmerk darauf, dass meine Geschäftsaktivitäten weder Umwelt noch Gesellschaft schaden und dass ich sozusagen eine gewisse Gerechtigkeit zwischen den Bedürfnissen der jetzigen Generation und den Bedürfnissen zukünftiger Generationen herstelle. Und dieser Gedanke der Gerechtigkeit zwischen den Generationen, der ist ja eigentlich schon so alt wie die Nachhaltigkeitsforschung und Debatte. Und trotzdem sind wir immer noch an einem Punkt, wo man sagen muss, wir verbrauchen jedes Jahr wesentlich mehr Ressourcen, als sozusagen nachwachsen können. Und dieses Thema sozusagen, wie können wir effizienter mit Ressourcen umgehen oder wie können wir sie idealerweise im Kreislauf führen, ist ja eigentlich ein sehr aktuelles Thema. Also auch in der Digitalisierungsforschung, zu der ich arbeite, ist ja eine der großen Fragestellungen, wie kann ich mit den Mitteln digitaler Technologien dafür sorgen, dass ich Ressourcen besser Kreislauf führen kann. Das ist sozusagen eins der drei ganz wichtigen Paradigmen, die ich denke, dass sie sehr zentral sind für diesen Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftsweisen. Entweder erneuerbare Ressourcen verwenden oder diese im Kreislauf zu führen, das ist sozusagen das Paradigma der Konsistenz. Und wenn ich dem Genüge getan habe, dann kann ich auf die anderen beiden Paradigmen noch gucken. Da hätten wir einerseits die Effizienz und das ist das, denke ich, wo digitale Technologien ganz besonders stark darin sind, also weniger Ressourcen zu verbrauchen, um eine Einheit eines bestimmten Produkts herzustellen. Da gibt es in der Literatur und in der Forschung wirklich sehr, sehr viele Beispiele, wie digitale Technologien geholfen haben, Energieeffizienzen zu heben, jetzt beispielsweise in Roboterparks, wo die Roboter dann besser aufeinander abgestimmt werden oder durch Simulationen in Energiesystemen und sowas. Also bei der Effizienz sind digitale Technologien wirklich relativ gut. Am schwierigsten ist dann allerdings das dritte Paradigma, die Suffizienz. Genau, das bedeutet, ich möchte eigentlich nur noch so viel herstellen und konsumieren, wie ich wirklich brauche. Also da geht es dann um die absolute Reduzierung von Verbräuchen. Und das ist meiner Meinung nach sozusagen mit technologischen Mitteln eigentlich am schwierigsten zu erreichen.
Du bräuchtest einen permanenten Echtzeitüberblick über den Markt und zwar den ganzen.
Ja, ich glaube, was wir vor allen Dingen bräuchten, wäre tatsächlicher kultureller Wandel, einfach auf individueller und auf gesellschaftlicher Basis. Also, dass es nicht mehr angesagt ist, das Neueste, Beste, Tollste jederzeit zu haben.
Oder mehr Paar Schuhe, als man wirklich braucht.
Genau.
Okay, und, verstehe.
Sondern sozusagen die Reflexion, was brauche ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig und sich dann zu bescheiden. Aber das ist natürlich.
Es ist ja utopisch, oder?
Das ist.
Ist es realistischer, sich einen Echtzeitüberblick über den Markt zu verschaffen.
Genau, das wäre dann sozusagen Transparenz. Da würde ich wieder sagen, kann man technologisch sehr gut aushelfen.
Das ist
realistischer und naheliegender. Allerdings hoffe ich, dass sozusagen auch die Suffizienz vielleicht nicht völlig utopisch ist, weil wir sehen auch mit den heutigen Technologien, die ja sehr fortschrittlich sind, sind wir noch so weit weg davon, wirklich unserem Ziel von Net Zero oder keine neuen Ressourcen entnehmen zu müssen, so weit entfernt, dass ich Zweifel habe, dass wir mit den technologischen Ideen, die wir haben, alleine in die Richtung kommen, die wir eigentlich kommen müssten, wenn wir den Planeten dauerhaft bewohnbar halten wollen.
Jedenfalls nicht schnell genug, ja. In meinem Kopf ist im Grunde immer noch dieses Wollknäuel. Woran forscht ihr? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ja, also wie ich versucht habe darzustellen, sind wir sozusagen eingestiegen mit der Frage, was machen digitale Technologien eigentlich mit dem industriellen Sektor? Ja. Und da haben wir unter anderem Befragungen durchgeführt bei Unternehmen in Deutschland, China und Brasilien und haben die gefragt, wie sind eure Erfahrungen mit diesem Konzept Industrie 4.0? Welche Art von Veränderungen haben sich bei euch ergeben? Und da haben wir festgestellt, dass die Unternehmen relativ große Erwartungen eigentlich an dieses Konzept hegen und dass sie sagen, sie sind fest davon überzeugt, dass es für mehr Nachhaltigkeit führen wird. Wenn man allerdings da ganz konkret danach fragt, wie haben sich denn eure Ressourcenverbräuche verändert beispielsweise, da sah das Feedback schon deutlich nüchterner aus, sag ich mal. Ja, also die tatsächlich gefühlte Einsparung von Ressourcen war wesentlich geringer als der sehr positive, euphorische Gesamteindruck, den die Digitalisierung hervorrufen möge. Und wir haben dann kurze Zeit später noch eine quantitative Analyse nachgeschoben, wo wir uns für eine Anzahl an OECD-Ländern angeguckt haben, wie da eigentlich im Fertigungssektor sich die Energieintensitäten über die letzten 10 Jahre verändert haben. Mit der Frage im Kopf sozusagen, wenn diese Vorhersage eintrifft, dass Industrie 4.0 alles so viel effizienter machen sollte und so ressourcenärmer machen sollte, wie das ursprünglich ja angekündigt war, auch durch die geistigen Väter dieses technologischen Konzepts. Und ich erinnere mich aber an eine Szene, wo einer der geistigen Väter gesagt hat, naja, also es gibt jetzt vielleicht keine empirischen Belege dafür, aber er ist sehr überzeugt, dass mindestens 30% Ressourceneinsparung damit realisiert würden und das wäre noch sehr konservativ geschätzt. Und das fand ich eigentlich eine gute Vorlage, um das mal quantitativ zu untersuchen. Und deswegen haben wir uns die Daten von den OECD-Ländern mal angeguckt über die ersten 10 Jahre Industrie 4.0 und mussten da feststellen, dass die Ergebnisse doch deutlich ambivalenter sind. Also wir hatten dieses Konzept Industrie 4.0 mit 3 unterschiedlichen Variablen übersetzt. Einmal mit der Roboterdichte, weil das ist im Fertigungsbereich einfach eine sehr natürliche Lösung für Automatisierung, dass man sagt, man stellt sich mehr Roboter hin. Dann haben wir noch geguckt, sozusagen, wie ist der Anteil an Leuten mit ICT, also Informations- und Kommunikationstechnologie-Expertise in den Unternehmen. Und die dritte Variable war sozusagen, wie ist digitales Kapital vorhanden? Also wie viele Lizenzen haben die oder andere technologische, greifbare Artefakte, die man sozusagen als digitales Kapital bezeichnen kann. Und was wir festgestellt haben, es gibt nicht über alle 3 Variablen gleichermaßen eine Verbesserung der Energieintensität, sondern bei einer der Variablen hatten wir sozusagen signifikant positiven Effekt, bei der anderen einen signifikant negativen Effekt und bei der dritten gab es gar keinen eindeutigen Befund. Das heißt, in der Gesamtschau kann man nicht eindeutig sagen, dass die Digitalisierung hier im Bereich der industriellen Herstellung deutlich positive Effekte gezeitigt hat. Und interessanterweise gab es ein paar Monate später eine zweite Studie von einer anderen deutschen Forschungsgruppe, an der wir nicht beteiligt waren. Die kam zu einem sehr ähnlichen Schluss. Sie hatten sich die CO2-Emissionen angeguckt, nicht die Energieintensität wie wir. Und die kam zu dem Wert, dass sie gesagt haben, für 10% mehr Digitalisierung wären nur 0,4% Emissionen oder sowas eingespart. Also sehr überschaubare Effekte, die feststellen konnten.
Das finde ich verblüffend wenig. Warum ist das so wenig? Ich hätte gedacht, dass das wenigstens 1:2 oder sowas wäre.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das so eindeutig feststellen kann, woran es liegt. Ich denke, in vielen Fällen, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich so mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, die auch nicht unbedingt in den größten Unternehmen arbeiten, ist es in gewisser Weise erstmal ein Vertrauensvorschuss an die Technologie. Das heißt, die haben angefangen, bestimmte Prozesse zu digitalisieren. Und dann hatten sie zwar einen Haufen Daten, die sie angesammelt haben, aber es war nicht immer ganz klar im Vorhinein, was will ich damit erreichen? Ja, an welcher Stelle kann ich denn jetzt optimieren? Habe ich überhaupt die Kompetenzen bei mir im Haus, um diesen Datenberg irgendwie strukturiert analysieren zu können und dann zu verstehen, wo kann ich wie nachschärfen? Also ich denke, dass da eine gewisse Ernüchterung bei manchen Unternehmen auch schnell eingesetzt hat, weil es halt nicht so super intuitiv gleich immer klar ist, wo hebe ich diese Effizienzen am besten?
Aber die hatten 10 Jahre Zeit. Das muss doch inzwischen, müssen die das doch mal gelernt haben.
Ja.
Weil ansonsten könnte ich ja sowas, dann lassen wir das mit der Industrie 4.0, also der Durchautomatisierung und Verdatung der Betriebe, weil bringt ja nichts.
Ja, also ich glaube, dass viele Unternehmen auch genau diese Schlussfolgerung für sich gezogen haben. Da gibt es natürlich auch Unternehmen, wo das super gut geklappt hat, das ist klar. Aber ich denke, was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Mehrverbräuche durch die digitalen Systeme selbst. Die kommen natürlich dazu.
Klar, wenn du auf die Energie guckst,
genau.
Und braucht ein Roboter wahrscheinlich mehr Strom als ein Mensch.
Der braucht mehr Strom und die Sensoren, die sozusagen die Daten erfassen, brauchen Strom. Die Server, auf denen die Daten lagern, brauchen Strom. Und die Programme, die die analysieren, die brauchen auch Strom. Also es ist durchaus sozusagen erstmal eine Investition, die Ressourcen und Energie bedarf, wenn ich meine Fertigungsstraße digitalisiere. Und deswegen wäre mein Plädoyer auch immer, ich sollte, bevor ich anfange zu digitalisieren, mir erstmal gründlich Gedanken gemacht haben, was möchte ich erreichen und was ist eigentlich die Zielstellung, die ich mit diesen digitalen Hilfsmitteln umsetze. Es gibt das schöne Sprichwort sozusagen, ein analoger, schlechter Prozess, wenn man ihn digitalisiert, führt nur zu einem digitalisierten, schlechten Prozess.
Ich kenne den Spruch mit anderen Schimpfworten, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Mit anderen Schimpfworten. Aber im Prinzip, die digitalen Werkzeuge sind ja erstmal genau nur das sind Werkzeuge. Sie werden von alleine keine Probleme lösen.
Ja. Ist das denn inzwischen in der Industrie verstanden, dass sie da vielleicht viel zu euphorisch losgerannt sind und erstmal einfach gemacht haben? Oder passiert das immer noch?
Also mein Gefühl ist, dass es ein paar Unternehmen gibt, die einfach desillusioniert sind, die sozusagen diesen unbedingten Drang zu digitalisieren nicht mehr so vehement verfolgen, und andere Unternehmen haben halt ihre Lektion gelernt. Ich glaube, die haben dann darauf geachtet, dass sie sozusagen bei der Kompetenz, die sie sich an Bord holen, auch verstärkt Leute holen, die Daten analysieren können. Und was ich aber besonders spannend fand bei dieser Studie, diese vergleichende Studie zwischen Deutschland, Brasilien und China, die ich erwähnt habe, wir hatten auch gefragt, wie die Leute, die wir da befragen, die ja alle aus der Industrie kamen, sich selbst einschätzen würden hinsichtlich des Digitalisierungsgrades ihrer Unternehmen. Und da hatten wir eigentlich erwartet, dass sozusagen Deutschland als Land, aus dem dieses technologische Konzept ursprünglich kommt, da relativ gut abschneiden würden. Wir mussten aber feststellen, dass von den 3 befragten Ländern die deutschen Befragten sich dann nur auf Platz 3 einsortiert haben. Aha. Also da war die Auskunft, wir fühlen uns schon gut digitalisiert, am seltensten im Vergleich zu den anderen beiden Ländern.
Gibt es denn eigentlich so grundsätzliche Unterschiede zwischen China, Deutschland und Brasilien, wo ihr geguckt habt? Also, oder sehen Industrien weltweit sowieso gleich oder zumindest hinreichend ähnlich aus?
Na, ich denke, die sehen schon unterschiedlich aus. Und das ist sozusagen auch eine mögliche Erklärung, die wir daran sehen, dass in Deutschland die Ergebnisse so ein bisschen nüchterner waren. Weil so zumindest unser Verständnis, in Deutschland schon viele Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen durch die Industrien durchgezogen sind und deswegen eine gewisse Vorerfahrung damit da war, was kann ich mit solchen Automatisierungsszenarien überhaupt erreichen, während das sicherlich in vielen anderen Unternehmen noch so ein bisschen weniger Erfahrung damit gab und vielleicht daher auch diese euphorische Erwartung hinsichtlich der Ressourceneinsparpotenziale. Das wird auch dadurch gestützt, dass wir innerhalb Deutschlands allerdings nur 2 Umfragen gemacht haben, wie genau diese Nachhaltigkeitserwartungen sind. Und da hatten wir zeitlich einen Unterschied von, ich glaube, 6 oder 7 Jahren zwischen den beiden Befragungen. Und da stellten wir auch fest, dass sozusagen mit zunehmender Erfahrung mit dem Konzept die Erwartungen weniger dramatisch wurden. Also am Anfang hatten wir gefragt, was glauben Sie, wie viele Arbeitsplätze wegfallen? Und
alle.
Ja, also tatsächlich waren das jetzt nicht alle, aber es gab wirklich sehr starke Vermutungen, dass es zu großen Veränderungen kommen wird, insbesondere in den Abteilungen, wo die Leute nicht so wahnsinnig hohe Qualifikationsprofile mitbringen müssen. Ganz konkret hatten wir gefragt, sozusagen einmal Produktentwicklung, wo traditionell hochqualifizierte Leute arbeiten, und dann in Montage und Fertigung, wo das Qualifikationsniveau etwas niedriger ist. Und da wurde gesagt, sozusagen in der Produktentwicklung, bei den Hochqualifizierten erwarten wir, dass wir deutlich mehr Leute brauchen, um diese digitale Vernetztheit realisieren zu können. Und in den beiden anderen Bereichen, Fertigung und Montage, erwarten wir deutlichen Personalabbau.
Und wie war die Realität? Genau andersrum.
Na, die Realität war, ich vermute, dass die schon einigermaßen in diese Richtung ging, aber als wir 5 Jahre oder 6 Jahre später gefragt haben, wie seht ihr das denn heute?
Ja.
Da wurden gar nicht mehr so dramatische Veränderungen erwartet. Also es war immer noch sozusagen diese Verschiebung drin, dass die Hochqualifizierten bessere Chancen haben, in ihren Jobs zu bleiben. Aber es war nicht mehr so wahnsinnig dramatisch, dass man jetzt davon ausgehen würde, dass die irgendwie jede dritte Stelle oder sowas streichen würden. Also da würde ich schon sagen, mit zunehmender Erfahrung mit dem Konzept ist auch die Dramatik in den Ereignissen so ein bisschen geschwunden.
Hätte man den Leuten aber auch direkt erklären können, was mit Industrie 4.0 gemeint ist, oder?
Ja, das haben wir schon immer gemacht. Also am Anfang jeder Befragung
ist. Nee, ich meine, vor 12 Jahren, als man sich diese Sache ausgedacht hat, hätte man ja vielleicht sagen, pass mal auf, das und das ist damit gemeint.
Ja, das stimmt. Das war auch in sozusagen der ursprünglichen Beschreibung vermutlich absichtlich etwas schwammig gehalten. Aber so verkaufen sich Visionen ja häufig am besten, wenn sie jetzt nicht zu konkret werden.
Aber wenn ich das jetzt nehme, also ihr habt euch angeguckt, die Digitalisierung in der Industrie unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Was du gerade erzählt hast, lässt doch eigentlich nur den Schluss zur Nachhaltigkeit in der Industrie, taugt Digitalisierung nicht. Oder ist es die falsche Digitalisierung? Oder die falsche Industrie?
Ja. Entschuldigung. Also ich glaube, es ist so ein Mix aus vielem. Es gibt ja auch Beispiele aus der Forschung. Es gab so ein großes europäisches Forschungsprojekt. Da haben sie mit Automobilhersteller, Roboterhersteller sich zusammengetan und geguckt, wie kann ich mit digitalen Hilfsmitteln meinen Roboterpark so energieeffizient wie möglich gestalten. Ja. Und das haben sie tatsächlich gelöst, indem sie einfach nur das kinematische Verhalten der Roboter angepasst haben. Das heißt, die sind nicht mehr so schnell wie möglich durch alle Aufgaben geflogen, sondern haben ein Bewusstsein dafür bekommen oder eine Vorgabe dafür bekommen vielleicht auch, wie viel Zeit habe ich denn als einzelner Roboter, bis meine nächste Aufgabe ansteht. Und in dieser Zeit, die ich habe, soll ich so energiearm wie möglich verfahren. Ja. Aber am Ende der Zeitspanne muss meine Aufgabe halt gemacht sein. Und die haben eine Energieeinsparung von 30% damals in diesem Forschungsprojekt erreicht, ohne irgendwelche Hardware auszutauschen, sondern nur damit, dass ich sozusagen die Verfahrbeschleunigungen von den Robotern angepasst habe. Also es ist schon sehr erheblich gewesen, ist jetzt aber, vermute ich, sozusagen nicht der typische Hebel, den ich bei solchen Digitalisierungsprozessen erreichen kann.
Aber es wäre der ideale Hebel oder ein idealer Hebel.
Das stimmt. Also für alle sozusagen, die viele Roboter haben, es ist eine interessante Inspiration. Ja. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele kleine Unternehmen auch, die jetzt nicht unendlich viele Roboter rumstehen haben und die dann überlegen müssen, an welchen Stellschrauben drehen sie. Und für die gab es zumindest am Anfang dieser Industrie 4.0-Debatte jetzt relativ wenig Orientierung. Da war ja die reine Vorgabe, okay, digitalisiert, vernetzt alles miteinander, dann wird alles irreflexibel. Ihr könnt individualisierte Produkte herstellen, die Kundschaft wird sich darum reißen.
Der Kühlschrank bestellt selber sein Essen nach.
Ja, genau. So in die Richtung ging das. Und das ist natürlich schon ein bisschen überfordert auch, muss man klarerweise sagen. Ja.
Wo funktioniert es denn gut? Also du sagtest, bei den Robotern, indem ich die Energie effizient arbeiten lasse?
Ja, es funktioniert da gut. Ich glaube, im Bereich der Luftfahrt gibt es auch sehr interessante Ansätze. Da hat sich ja das 3D-Drucken durchgesetzt, was an vielen Stellen da große Potenziale hebt. Einerseits, weil ich natürlich da sehr komplexe Geometrien mit herstellen kann, die ich mit den normalen spanenden Verfahren, sage ich jetzt mal, nicht so leicht herstellen könnte. Und die konnten dadurch natürlich schon erhebliche Gewichtseinsparungen erreichen in bestimmten Baugruppen. Und wenn ich mir vorstelle, so ein Flugzeug hat Millionen von Teile, fliegt 20 Jahre lang durch die Weltgeschichte. Jedes Kilogramm weniger macht es mir auch möglich, dass ich weniger Kerosin verbrenne. Da gibt es natürlich dann schon interessante Einsparungen. Aber auch in der Prozesskette sozusagen ist dieses 3D-Drucken da ganz interessant gewesen, weil ich so zumindest meine Informationen aus dem Flugzeugbau früher, wenn irgendwo ein Flugzeug gestrandet ist mit einem kaputten Teil, konnte es nicht weiterfliegen, musste ich mit einer zweiten Maschine das Ersatzteil dahin fliegen. Dann konnte es gewechselt werden, konnte weiterfliegen. Heute ist es so, dass an eigentlich allen größeren Flughäfen die Fluglinien 3D-Drucker stehen haben, sodass die, wenn irgendwas kaputt geht, sich einfach ein Bauteil nachdrucken können.
Und aber das ist ja dann aus Plastik.
Nö, das gibt durchaus 3D-Druckverfahren auf Metalllegierung und so weiter. Also es ist
also ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen, dass wenn ich das nächste Mal im Flugzeug sitze und irgendwas klappert, dass
Also da kann ich jetzt nicht absolut Nein sagen. Ich glaube, Sorgen machen wir sind immer nicht schlecht. Aber das muss nicht am 3D-Druck liegen. Okay. Ja.
Wie passt da jetzt der sozial-ökologische Aspekt rein, von dem du eben gesprochen hast?
Also die Ökologie passt natürlich da rein, wo ich dafür sorge, dass sozusagen die Schäden, die ich an der Umwelt verursache, reduziert werden. Das Soziale passt an sehr vielen Stellen rein, weil natürlich die Menschen, die in den Fabriken arbeiten, auch mit diesen digitalen Technologien irgendwie umgehen müssen. Also es macht schon einen großen Unterschied, ob ich sozusagen menschliche Kollegen habe oder ob ich einer zwischen Robotern bin, mit denen ich zusammenarbeiten muss. Und in dieser Konstellation stellten sich ja dann noch ganz andere Fragestellungen. Also auch so eine Fragestellung wie, wenn ich postuliere, dass mein digitales System mehr Informationen hat und mehr Informationen verarbeiten kann als der menschliche Angestellte, wer trifft dann am Ende eigentlich die Entscheidung? Und ist es vielleicht sozusagen für die menschlichen Angestellten nicht eine Zumutung, mit irgendeiner Entscheidung konfrontiert zu werden, die sie aber gar nicht nachvollziehen können und deren Begründung total intransparent bleibt für sie.
Aber muss das denn so sein? Also kann die Maschine die Entscheidung und den Weg zur Entscheidung nicht transparent machen? Transparente Algorithmen.
Also ich würde argumentieren, das sollte sie, ja. Weil ich glaube, auch in unserer jetzigen KI-Debatte ist ja sozusagen immer die Frage, wo kommen diese Outputs am Ende her von diesem System? Kein Mensch kann es mehr nachvollziehen. Ja. Viele Systeme vertrauen aber trotzdem auf diesen Output.
Ja.
Und ich denke, wenn man sich Fragen der Verantwortung stellt und auch der menschlichen Komponente, wie gehen die Leute, die damit arbeiten müssen, damit um, würde ich immer sagen, soweit das irgendwie möglich ist, sollten Entscheidungen begründbar und nachvollziehbar sein, auch für den Menschen. Aber es ist natürlich am Ende für die Unternehmen auch so eine gewisse Kostenabwägung. Welche Prozesse löse ich mit Maschinen? Welche kann ich weiter gut von Menschen bearbeiten lassen? Und das sind halt, denke ich, auch jetzt in der Debatte darum, was kann KI alles anstellen? Fragen, die sind völlig offen. Ne? Also es gibt Bereiche, denke ich, in der Wirtschaft, die schon vor relativ dramatischen Umwälzungen stehen. Mein Gefühl zumindest ist, dass diese Debatte, die wir ursprünglich am Anfang von Industrie 4.0 hatten, dass sehr viele Jobs sich sehr dramatisch verändern werden, dass sie eigentlich jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz noch verstärkt wiederkommt. Und zumindest mein Gefühl ist, dass die tatsächlichen Veränderungen, die wir diesmal erleben, größer sind, als das durch Industrie 4.0 passiert ist.
Hast du den Eindruck, als würden wir, weil ich habe den nicht, hast du den Eindruck, als würden wir, also die Gesellschaft, die Politik, also wir, hinreichend stark darüber diskutieren? Weil ich habe so das Gefühl, ja, steht ab und zu mal in der Zeitung und dann kann man es mal wieder irgendwo hinklicken, trag ein, was dein Job ist und du kriegst das Risiko für Ersetzen gesagt oder so, aber das ist doch alles nicht über eine Spielerei bisher hinausgegangen.
Also mein Gefühl ist, dass es in einer kleinen wissenschaftlichen Community da viel Diskussion drüber gibt, aber dass es in der öffentlichen Debatte ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ja. Ich finde es immer ganz interessant. Ich frage meine Studierenden am Anfang des Semesters häufig, für welche Zwecke sie künstliche Intelligenz einsetzen, ihrer Meinung nach, und was die üblichen Programme sind, die sie da so nutzen. Und ich würde sagen, vor 5, 6 Jahren war nur ein ganz kleiner Teil der Studierenden überhaupt in der Lage zu sagen, wo sie künstliche Intelligenz nutzen.
Naja, wie lange haben wir ChatGPT? 4 Jahre jetzt?
Genau, und seitdem die großen Sprachmodelle draußen sind, hat sich das dramatisch geändert. Also ich denke, bei den jüngeren Leuten ist es schon häufig so, dass sie eigentlich nicht mehr über Google suchen, sondern hauptsächlich über große Sprachmodelle, die künstliche Intelligenz nutzen. Es gibt jetzt schon so Ausdifferenzierung tatsächlich. Also dieses Semester habe ich die Antwort bekommen, naja, es hängt davon ab, was ich machen will. Also wenn ich eine spezifische Quelle suche, dann google ich. Und wenn ich so einen allgemeinen Überblick will, dann nehme ich ein großes Sprachmodell. Aber Tatsache ist, dass es einfach völlig allgegenwärtig ist in so vielen Bereichen des menschlichen Lebens, aber auch in der Industrie tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass die Veränderung doch deutlich raumgreifender ist, als es jetzt bei Industrie 4.0 beispielsweise der Fall war.
Wie weit reicht dein Gefühl? Also welchen Raum wird das greifen? Weil es pendelt ja so ein bisschen alles gerade so zwischen, wir werden keine Programmierer mehr brauchen. Auf einmal brauchen sie Programmierer. Dann brauchen wir keine, weiß ich nicht, was, Lkw-Fahrer, weil die fahren ja alle alleine. Nee, wir haben trotzdem irgendwie 30.000 Lkw-Fahrer zu wenig. Also hast du,
ja,
was glaubst du, wie das Ding endet?
Also das ist natürlich empirisch jetzt überhaupt nicht belegt.
Darum sagte ich Gefühl und Glauben.
Rede jetzt hier aus meinem Bauchgefühl heraus. Also ich denke, dass es sozusagen schon auch für die Hochqualifizierten diesmal wirklich Veränderungen gibt. Auch du sprachst gerade die Programmierer an. Das ist auch was ich mit den Studierenden, die ja Wirtschaftsinformatik studieren und deswegen häufig im Nebenjob Programmiertätigkeiten nachgehen. Das ist was die spüren. Die sagen tatsächlich, es gibt eigentlich keine offenen Stellen mehr für Programmierer.
Und zumindest für die Einsteiger, ne? Also Seniors brauchen sie alle.
Ja, genau. Ja. Aber auch die Seniors sagen sozusagen, die Art, wie programmiert wird, ändert sich einfach komplett. Sie schreiben nicht mehr den Code selbst, sondern sie lassen den ersten Entwurf von KI machen und machen dann das Quality Gate. Also gucken, dass das wirklich einigermaßen okay ist und dass am Ende das rauskommt, was gewünscht ist. Also ich glaube, die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, die ändert sich tatsächlich fundamental. Und über die Lkw-Fahrer und ZugführerInnen kann man natürlich diskutieren, wobei das natürlich auch eine enorme Vermischung von unterschiedlichen Interessen ist. Ja. Also es gibt ja die Legende sozusagen, dass die Lokomotivführergewerkschaft sich hat zusichern lassen, dass in einer bestimmten Zeitspanne keine Züge automatisiert fahren sollen in Deutschland. Ich glaube, technologisch ist das heute eigentlich keine Herausforderung mehr. Also ich würde jetzt sozusagen nicht sagen, dass das Technologische da die Herausforderung ist bei der Automatisierung bestimmter Berufsgruppen, sondern dass es eher eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz und des politischen Willens ist. Also ich würde solche sagen, alles, was so im Logistikbereich ist und da größere Strecken zurücklegt, das würde ich sagen, ist immer noch sehr von Automatisierung potenziell betroffen. Während das, wenn dann sozusagen die Menschen ins Spiel kommen, also die Auslieferung zur Haustür oder sowas, das ist dann, glaube ich, schon relativ anspruchsvoller, das zu automatisieren.
Ich warte seit Jahren darauf, diese kleinen fahrenden Kästen zu sehen, die man immer mal wieder in diesen Videos aus China sieht und so, die dann irgendwas ausliefern, aber das kommt nicht. Naja, fliegende Autos hatten sie uns auch versprochen, alle. Wie du, wenn du jetzt, du guckst in die Unternehmen, du guckst sozial-ökologische Folgen oder ökologisch-soziale Folgen, die ökologischen Folgen, verstehe ich. Musst nur einen Output angucken. Wie viel CO2 fällt da raus, wie viel Müll fällt da raus, was ist das für Müll und so. Wie guckst du dir die sozialen Folgen an? Macht ihr da richtig sozialwissenschaftliche Forschung in diesem abgeschlossenen Betrieb als Population dann sozusagen?
Also das haben wir nicht gemacht. Es ist auch meiner Erfahrung nach nicht so wahnsinnig einfach, Unternehmen zu finden, die sagen, komm doch mal vorbei, guck uns mal über die Schulter, guck dir all unsere Betriebsgeheimnisse an, wie wir so arbeiten. Das ist eher anspruchsvoll oder sagen wir mal zu anspruchsvoll für die Kontakte, die wir bisher etablieren konnten. Ja. Aber was wir machen, ist natürlich einerseits, wir versuchen zu verstehen, inwieweit sich die menschliche Komponente in den Betrieben verändert, also wie viele Leute arbeiten da, wie arbeiten die da, ändern sich die Anforderungsprofile, brauchen die nur noch bestimmte Art von Leuten, und wir versuchen natürlich auch nachzuvollziehen, was macht es sozusagen mit der Gesellschaft an sich. Also wenn ich sage, und das habe ich am Anfang ja gesagt, die Industrie ist in Deutschland halt ein sehr relevanter Sektor. Wenn ich mir vorstelle, dass da keine Menschen mehr tätig sind zukünftig, wie das ja gewisserweise im Raum stand am Anfang der Industrie 4.0-Debatte, dann hat das natürlich wahnsinnige gesellschaftliche Implikationen.
Das ist in der Rückschau schon ein bisschen lächerlich, was wir damals gemacht haben. Ne?
Ja. Ja, und genau solche Fragen stellen wir uns jetzt halt auch im Kontext von künstlicher Intelligenz einfach. Also wie sollten solche Systeme gestaltet sein, dass sie verantwortlich in Unternehmen eingesetzt werden können? Welche Art von Anspruchsgruppen müssen eigentlich beteiligt sein, wenn man die regulieren möchte? Da sind wir in Europa schon relativ fortschrittlich dabei, dass es da einen offenen Prozess gibt, wo man sich einbringen kann, um diese Systeme zu regulieren. Und ich denke, dass es auch höchste Eisenbahn ist, wenn ich das so sagen darf, weil diese Systeme werden an sehr sensiblen Stellen von immer mehr Organisationen eingesetzt. Gleichzeitig liegt aber das Eigentum an diesen Algorithmen, die dahinter hängen, in sehr wenigen Händen, die kaum kontrolliert werden. Und das ist eine etwas unheilvolle Konstellation. Also wir erinnern uns vielleicht mit Schrecken an die große Finanzkrise, wo es im Kontext der Banken hieß, too big to fail. Und ich glaube, auf diese Konstellation steuern wir mit KI auch geradezu. Also es gibt eine Handvoll ausgewählter Unternehmen, die großen KI-Lösungen anbieten. und immer mehr andere Unternehmen oder auch staatliche Behörden, die die einsetzen und auf deren Dienste in gewisser Weise dann angewiesen sind. Und wenn es da irgendwann mal richtig zu knirschen beginnt, dann könnten wir auch als deutsche Gesellschaft ein Problem bekommen. Und ich denke, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir darüber mal intensiver nachdenken.
Guckt ihr euch das auch an? Also geht ihr auch nach außerhalb der Betriebe und guckt euch die Gesellschaft an? Oder bleibt ihr in der Industrie und der Gesellschaft drumherum sozusagen?
Also wir sind mit der Industrie gestartet. Ja. Wir versuchen, unsere Perspektive jetzt zu weiten. Also was uns interessiert, sind zum Beispiel Fragestellungen, wie digitale Technologien die Stadtentwicklung verändern können. Das ist was wir uns in den nächsten Jahren intensiver angucken wollen. Aber aktuell betrachten wir auch die Frage, inwieweit diese Sprachmodelle von künstlicher Intelligenz die Bilder, die in den Unternehmen so vorherrschen, also wie die bestimmte Probleme betrachten, wie sich das verändert und wie man solche künstliche Intelligenz natürlich unter Einbindung unterschiedlicher Anspruchsgruppen gut regulieren könnte.
Das mit den Betrachtungsweisen, also mit den Bildern, die künstliche Intelligenz, das verstehe ich nicht.
Ja, versuche ich das mal etwas besser zu erklären.
Erklär es mal für Doofe, also so Typen wie mich.
Ja, was wir machen ist, wir haben ganz konkret mal so eine Untersuchung begonnen, wo wir so getan haben, als wetten wir eine Handvoll Leute, die alle NachhaltigkeitsmanagerInnen in Unternehmen sind. Ja. Und NachhaltigkeitsmanagerInnen, die müssen ja einerseits erfassen, was passiert in meinem Unternehmen, also welche Stoffströme habe ich, welche Emissionen verursache ich, und dann schreiben sie Berichte.
Ja.
Und das Schreiben der Berichte ist ja eine Tätigkeit, die durchaus durch künstliche Intelligenz unterstützt werden könnte. Und da haben wir uns gefragt, hat es eigentlich einen großen Einfluss, welches Sprachmodell ich benutze, um so einen Bericht zu schreiben? Also schreibt mir das Grok von Elon Musk andere Nachhaltigkeitsideen in diesem Bericht als jetzt ein anderes System oder als ich das ganz ohne künstliche Intelligenz vielleicht skizzieren würde? Und da hatten wir in so einem ersten Workshop, wo wir das untersucht haben, wo wir eine Handvoll Leute hatten, die wir in unterschiedliche Untergruppen aufgeteilt haben, die dann jeweils ein unterschiedliches Modell bekommen haben, haben wir das untersucht. Und zu meiner großen Beruhigung, muss ich ganz ehrlich sagen, konnten wir in diesem ersten Aufschlag erstmal keine dramatischen Unterschiede feststellen. Also selbst
dich mag das beruhigen. Ich finde das ein bisschen schade, ehrlich gesagt, aus so einer Entertainment-Sicht.
Aus Entertainment-Sicht ist das etwas ernüchternd, das stimmt. Aber wenn man sich vorstellt, und ich glaube, das ist jetzt keine gewagte Hypothese, dass auch den allermeisten Nachhaltigkeitsmanagement-Abteilungen der Unternehmen mittlerweile Sprachmodelle genutzt werden, dann finde ich es doch immerhin beruhigend, dass sozusagen der Common Sense da noch obsiegt.
Aber woher kommt das, dass dieser Common Sense obsiegt? Also sind die Modelle selber so vernünftig?
Also ich glaube, die Modelle werden ja üblicherweise mit dem internetfähigen publizierten Wissen geschult. Ja. Das heißt, alles, was im Internet zu Nachhaltigkeitsmanagement und zur Umweltwirkung von industriellen Prozessen steht, wird sich angeguckt und dann versucht zu lernen, wie hängen die Dinge unterschiedlich zusammen. Und ich glaube, solange da die überwiegende Mehrheit des publizierten, dokumentierten noch der Ultima Ratio folgt, also dem, was allgemein anerkannt ist, wie industrielle Wertschöpfung und Umweltprobleme zusammenhängen könnten, solange sind die Sprachmodelle noch überwiegend so, dass man sagen könnte, wahrscheinlich ziehen sie ähnliche Schlussfolgerungen.
Aber auch nur so lange. Das heißt, wenn genügend Verschwörungstheoretiker einen Irrsinn ins Netz kübeln, könnte es sein, dass die Modelle irgendwann schlechter werden.
Ja, das ist unbestreitbar so. Es gibt natürlich von unterschiedlichen Anbietern unterschiedliche Qualitätssicherungsstrategien, sage ich mal. Aber ein Problem, über das ja auch nachgedacht wird, ist, im Netz tauchen ja zunehmend häufig auch KI-generierte Inhalte einfach auf. Das heißt, die KI-Systeme prägen sich einfach auch selbst in zunehmendem Maße. Und auch da muss man ein bisschen darauf achten, dass das quasi nicht so ein geschlossener Kreislauf wird, dass sie sich gegenseitig irgendwie in ihren abstrusen Vorstellungen dann immer weiter verstärken. Und das war ja so ein bisschen die Startidee, dass wir uns das mal angucken wollten, inwieweit das eigentlich beim derzeitigen Stand der Sprachmodelle schon ein Problem ist. Und zumindest da konnten wir etwas Beruhigung finden, dass das noch nicht so weit gediehen ist. Das war Ende letzten Jahres. Wir werden das im Sommer jetzt nochmal wiederholen mit leicht veränderten Konstellationen. Wir lassen die Leute mit unterschiedlichen Persona starten. Das heißt, wir schreiben ihnen so eine Art Rolle, mit der sie die Konversation dann beginnen mit dem Sprachmodell. Und wollen mal gucken, inwieweit diese Vorprägung der Persona vielleicht die Inhalte der Konversation dann beeinflusst. Also von wegen, ich rede sozusagen jetzt mit einem Nachhaltigkeitsforschenden anders als mit jemand, der Podcast vielleicht macht. Braunkohlerevier arbeitet oder, so, oder ja. sowas. Ja? Ja.
Was für Forschungsdisziplinen kommen denn hier eigentlich alles so zusammen? Also das klingt nach Informatikern, das klingt nach Psychologen, Betriebswirten.
Ja, also in meiner Gruppe sind wir nicht so wahnsinnig viele Leute aktuell. Da haben wir als Hintergründe die Umweltwissenschaft, wir haben die Volkswirtschaft, wir haben Informatik und wir haben Ingenieurwissenschaften als Disziplin. Aber bei uns am Institut haben wir natürlich einen wahnsinnig großen Strauß. Da sind auch Psychologinnen da und alle anderen Disziplinen, die man sich so wünschen kann. Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, alles Mögliche. Und wenn wir konkrete Fragestellungen haben, wo wir Expertise außerhalb der Gruppe brauchen, dann konsultieren wir natürlich unsere KollegInnen. Was aber ein Spezifikum dieses Instituts ist, für das ich arbeite, ist auch immer, dass wir sehr stark angehalten sind, nicht nur rein wissenschaftliche Betrachtung zu machen, sondern dass wir den Austausch mit unterschiedlichen Akteursgruppen suchen sollen. Also in meinem Fall, in der Forschung, die ich mache, sind das halt VertreterInnen aus der Industrie, es sind politische Akteure, es sind zivilgesellschaftliche Akteure.
Transdisziplinarität.
Das ist genau das Stichwort, für das dieses Institut steht, ja.
Funktioniert das für dich? Ja, du redest ja im Zweifelsfall mit dem Typ, der am VW Golf den linken Blinker montiert oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Also funktionieren ist natürlich eine Frage, was versteht man unter funktionieren? Ja. Also es kommen Ergebnisse raus, aber es ist, würde ich sagen, eine nicht komplikationsfreie Art des Forschens, weil man halt sehr unterschiedliche Lebenswelten und Wissenskulturen zusammenbringen muss. Es ist aber auch eine sehr interessante Art des Forschens, einfach weil es über das klassische Wissensgenerieren der normalen Forschungsdisziplinen hinausgeht. Und manchmal ist man dann sozusagen angehalten, seine eigene Sichtweise auf Dinge stark zu hinterfragen, weil es einfach nicht gut zu dem passt, wie die Leute, mit denen man spricht, die Welt um einen herum wahrnehmen.
Das ist ein Beispiel. für die Verblendung des Forschers.
Also ich finde es zum Beispiel interessant, wenn ich mit Leuten aus Unternehmen spreche, die natürlich eine sehr starke Interesse daran haben, dass die ökonomischen Kennzahlen ihres Unternehmens gut laufen. Und wenn ich mit denen dann über Fragen wie Suffizienz oder sowas spreche, was natürlich im Umkehrschluss bedeuten würde, dass ihr Unternehmen weniger Produkte verkauft, dann haben die allergrößte Schwierigkeiten häufig, diesem Konzept irgendwas abzugewinnen, was ich aus ihrer Perspektive auch nachvollziehen kann. Aber gleichzeitig, wenn man darüber spricht, stellt man halt fest, dass es auch normale Leute sind, die sich große Sorgen darum machen, dass wir irgendwie unseren Planeten zerstören und die auch ihren Kindern und Enkelkindern irgendwie eine intakte Umwelt hinterlassen wollen.
Oder wenigstens eine gute Ausrede.
Ja, und dann ringen die natürlich auch mit sich, was sind sozusagen mögliche Wege, die man gehen kann. Und dann sind manche Konzepte, die wir vorschlagen, für sie halt besser vorstellbar, sage ich mal, als andere.
Und wenn ich höre, welche wäre.
Also wenn ich dir beispielsweise jetzt diese Effizienzgeschichte erzähle, ja, wo ich sage, digitale Technologien sind super gut, um die Energieverbräuche zu optimieren.
Klar, kriegen die leuchtende Augen.
Da freuen die sich natürlich, weil dann bleibt mehr Geld in der Schatulle, was irgendwie am Ende des Jahres ausgezahlt werden kann. Wenn ich jetzt aber sage, wir können nur noch Produkte herstellen, die am Ende kreislauffähig sind, dann sehen die natürlich riesige Schwierigkeiten, weil das bedeutet, dass die wahrscheinlich 70-80% ihres Produkts irgendwie neu gestaltet werden müssten. Und das sind halt erstmal Kosten. Ja. Und ich finde sozusagen diese unterschiedlichen Interessen, die die Leute mitbringen, das macht den Austausch halt sehr interessant einfach, weil man dann bestimmte Konzepte, die sich erstmal super anhören, vielleicht schon hinterfragen muss, wenn die von anderen Leuten doch sehr kritisch gesehen werden.
Und die Zivilgesellschaft? Oder ist das schon die Zivilgesellschaft? Also diese, ne, ich habe immer die Forschung, die Industrie und die Zivilgesellschaft sind so die drei Säulen, auf denen ich da.
Ja, nee, aus der Zivilgesellschaft sind für mich sozusagen noch andere Akteursgruppen. Ich war beispielsweise mal, das war, glaube ich, die ungewöhnlichste Konstellation, die ich hatte bei ein Zusammenschluss Bundeselternbeirat oder sowas hießen, ich weiß nicht mehr ganz genau, die sich aber auch für solche Themen sehr interessieren, ja. Und da kommen dann halt ganz andere Fragestellungen zum Tragen. Was, da ging es halt viel darum, wie Digitalisierung in der Bildung funktionieren kann und was da sozusagen die großen Herausforderungen sind, die ich sehe, aber auch die Frage natürlich, wie können Schülerinnen und Schüler einigermaßen adäquat auf ein späteres Berufsleben vorbereitet werden. Das war halt noch in der Industrie 4.0-Debatte mittendrin, wo es hieß, okay, bestimmte Arten von Tätigkeiten, die sehr repetitiv sind, sind wahrscheinlich nicht besonders zukunftsträchtig. Und da gibt es halt andere Sorgen, als wenn ich jetzt irgendwie mit einem Manager aus der Stahlindustrie oder sowas spreche. Ja, den interessieren dann eher diese Qualifikationsfragen nicht so sehr. Der fragt sich dann eher, ob das quasi mit der CO2-Besteuerung irgendwie so eine super Idee ist. Wenn die ihren Stahl zwar super grün herstellen, können den aber nicht verkauft bekommen, ja, weil er so wahnsinnig teuer ist und alle nur den Billigstahl aus China kaufen, wo dann die Emissionen da halt mit dranhängen. Ja. Also es sind halt, finde ich, sozusagen aus dieser Kontroverse, aus dieser Vielfalt an Meinungen, da irgendwie eine gemeinsame Idee zu entwickeln oder ein Gespür dafür zu bekommen, welche Wege gangbar sein könnten, das macht aus meiner Sicht das Interessante der transdisziplinären Forschung aus.
Funktioniert das denn, gemeinsame Ideen zu entwickeln, also einen Weg gemeinsam zu gehen? Weil das Suffizienz hört ja nicht auf, Geld zu kosten. Also Opportunitätskosten, aber...
Ja, also ich glaube, es ist sozusagen jetzt sehr hochgezielt, wenn man sagt, man möchte aus jeder transdisziplinären Interaktion mit einem Agreement rausgehen, das alle unterschreiben können. Ja. Also das... Zumindest in meiner Forschung erreiche ich das so gut wie nie.
Ja.
Aber ich glaube, und das finde ich schon viel wert tatsächlich, gehen, glaube ich, die meisten aus solchen Veranstaltungen raus und haben ihren Horizont ein bisschen erweitert und denken über Fragestellungen nach, die sie vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, und das, denke ich, ist in unserer heutigen Zeit, wo wir viel der Meinung sind, dass gerade wir und nur wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, ist das eigentlich schon mal ein Mehrwert an sich tatsächlich, diese Reflexionsprozesse einfach zu starten und zu befeuern.
Ich lese auf eurer Webseite außerdem, ihr erarbeitet Handlungsoptionen für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die eine Handlungsoption für die Zivilgesellschaft habe ich mir gerade schon abgeholt. Das ist, leg dich nicht auf einen Job fest, sondern mach das, was du am liebsten machst und benutzt die modernen Werkzeuge dafür. Dann wirst du früher oder später so gut, dass jemand dich dafür bezahlen wird. So habe ich das verstanden. Was für Handlungsoptionen haben wir denn noch zum Umgang mit der Digitalisierung? Das ist eine unfassbar große Frage, fällt mir gerade auf. Was soll werden, Grisha?
Ja, es soll alles gut werden, Holger.
Hurra!
Ja. Also es ist natürlich relativ schwierig, konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten, aber was wir versuchen aus diesen Gesprächen mit diesen unterschiedlichen Anspruchsgruppen rauszuholen, ist halt genau das, dass wir versuchen, da Muster zu erkennen, wo könnten Probleme liegen, was könnte man tun. Dann sprechen wir mit den politischen Akteuren, was ist geplant an Regulierung, wie ist euer Verständnis dieser Probleme und einfach den Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen zu unterstützen. Wir verfolgen natürlich auch interessiert, was gibt es beispielsweise auf EU-Ebene an Regulatorik zu künstlicher Intelligenz ganz aktuell, woran wird da gearbeitet und da passiert ja relativ viel. Und es ist auch ganz interessant, wie sozusagen diese deutsche Digitalpolitik sich so entwickelt hat. Es gibt quasi in jedem Haus einzelne Ansprechpartner zu jetzt. Es gibt ein Ministerium, was aber bei null anfängt, sehr wenig Mittel hat und erstmal diese Basisarbeit machen muss. Und da ist es für mich ganz spannend zu beobachten, wie sich das so vielleicht auch über die nächsten Jahre weiterentwickeln wird. Ob das tatsächlich eine Kernkompetenz in einer Regierung irgendwann wird, wo man sagt, man stattet die auch mit vernünftigen Ressourcen aus.
Und welche Handlungsoptionen würdest du der Politik dann an die Hand geben?
Also ich würde die Politik auf jeden Fall vehement darauf hinweisen, dass sie sich dem Themenkomplex künstliche Intelligenz unbedingt intensiver widmen muss. Einerseits aus der Fragestellung der Resilienz. Also was machen wir eigentlich, wenn einzelne Akteure nicht mehr die nächsten Milliarden an Investorensummen sammeln können und ihren Laden zusperren müssen.
Oder derart viel Geld verlangen, dass niemand es mehr benutzen mag.
Ja, auch das ist eine Option, aber sozusagen bricht uns der ganze Laden denn hier zusammen? Oder
kriegen wir es irgendwie, genau.
Oder ist es nur unbequemer, weil wir wieder googeln müssen? Ja, das ist eigentlich eine Frage, die man dringend mal beantworten sollte. Aber auch aus rein ökologischer Perspektive ist es halt eine absolute Katastrophe, was da gerade passiert.
Dinge an Wasser und Energie verbrauchen, um rauszufinden, ob der Späti noch auf hat.
Genau. Und ich habe eine Untersuchung gelesen, da steht beschrieben, dass ein größeres Rechenzentrum ungefähr so viel Strom verbraucht wie eine Stadt mit 25.000 Haushalten. Und aktuell haben wir ungefähr 8 Millionen und ein paar zerquetschte Rechenzentren auf der Welt mit Zuwachsraten von 12% oder mehr. Und das ist einfach eine Richtung, die absolut verheerend ist. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann sind, glaube ich, alle anderen Anstrengungen, die wir für Energiewende und so weiter, Kreislaufwirtschaft machen, die verschwinden dann als Grundrauschen dahinter.
Aber wie würdest du das, du nennst es in den Griff kriegen, wie kriegt man denn sowas in den Griff? Du kannst doch eigentlich nur den Bau und Betrieb verbieten. Also weil energieeffizient scheinen die so schnell nicht zu werden.
Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, dass die Rechenzentren nur noch emissionsfreie Energie verbrauchen dürfen. Dann könnte sich der Herr Musk nicht hinstellen und quasi an seine neuen Rechenzentren immer
neue Gasturbinen
anflanschen, ja, die dann quasi die ganze Gegend rund um diese Rechenzentren irgendwie unbewohnbar machen, mehr oder weniger. Sondern er müsste dann halt gucken, dass er das irgendwie mit Windkraftanlagen, Turbinen, Geothermie, was auch immer unterstützt bekommt. Und dann würde ich sagen, ja, wenn es...
Ja klar, dann kannst du das gerne machen. Ja.
Genau, wenn es die Umwelt nicht komplett zerstört, dann betreib ruhig dein neues Rechenzentrum. Aber wenn es so völlig unreguliert ist, was da passiert und welche Auswirkungen das auf die umliegenden Gebiete hat, dann finde ich das halt hochgradig problematisch.
Das ist ja politisch kaum durchsetzbar. Ich meine, du müsstest es... Also als Deutschland kannst du es sowieso nicht machen. Du müsstest es als EU machen. Dann hätten die wieder Angst, dass sie mit, weiß ich nicht, nennen wir irgendein Land, das nächste Land außerhalb der EU konkurrieren müssten, weil da wäre es erlaubt, Rechenzentren zu bauen. Gibt es eine realistische Idee, das in den Griff zu kriegen?
Also ich glaube, dass wir als EU-Binnenmarkt jetzt kein völlig uninteressanter Player sind.
Das ist klar, ja.
Und wenn wir sagen, dass sozusagen digitale Unternehmen ihre Dienstleistungen nur hier anbieten dürfen, wenn sie nachweisen können, dass sie sozusagen mit emissionsfreien Rechenzentren operieren, dann wäre das schon eine Vorgabe, über die sich wenige Unternehmen komplett hinwegsetzen würden und diesen Markt aufgeben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das komplett unmöglich ist, so eine Art von Politik durchzusetzen. Ich glaube auch, dass es Überlegungen gibt auf europäischer Ebene, in solche Richtungen zu gehen, ob das jetzt komplett emissionsfrei ist oder ob man sagt, die müssen nachweisen, dass sie ihre Emissionen sukzessive reduzieren. Das ist sicherlich ein Verhandlungsprozess und da weiß ich nicht, in welche Richtung das gehen wird. Aber ich glaube, das einfach so weiterlaufen zu lassen, wie das jetzt die letzten 4-5 Jahre passiert ist, das ist einfach keine Option. Also ich meine, man hört sich Sam Altman von OpenAI an, der sagt, in den nächsten 10 Jahren wird die Kapazität von Rechenzentren sich verhundertfachen.
Wo soll der Strom herkommen?
Ja, wo soll alles herkommen? Also es ist Strom, Wasser, stimmt, Ressourcen, Wasser. Wie seltene Erden, Lithium, alles, was ich brauche, um das zu betreiben. Das ist schon wirklich dramatisch. Also nicht so, dass man sagen könnte, wir lassen die erstmal jetzt noch 10 Jahre machen und dann überlegen wir uns.
Genau.
Sondern wir müssen da schnell Ideen entwickeln.
Aber wäre das nicht, also wenn es tatsächlich da, wenn diese Rechenzentren um eine Größenordnung wachsen und um eine Größenordnung mehr Strom, ich bleib nur mal beim Strom, dann fängt dann nicht irgendwann auch an, die berühmte unsichtbare Hand des Marktes einzugreifen? Also weil wenn jetzt das Zehnfache an Strom auf einmal nachgefragt wird von irgendwo, dann wird der für mich persönlich ja extrem teuer. Weil ich kann nicht jeden Preis zahlen, die aber schon.
Ja, genau diese Phänomene beobachten wir beispielsweise in den USA jetzt schon.
Okay.
Dass die Rechenzentren halt so viel Strom abgreifen, dass es für Otto-Normalverbraucher schon eine erhebliche Erhöhung der Stromkosten mit sich bringt. Und Aha. Das Gleiche wird natürlich beim Wasser auch passieren. Das ist völlig klar. Die Frage ist, wen schützt die Politik am Ende? Ja? Engagieren die sich für ihre Wählerinnen und Wähler oder unterstützen sie die, die ihnen die Steuereinnahmen im Zweifel bringen oder im Zweifel vielleicht auch nicht, wenn sie sich irgendwo mit ihren Hauptsitzen hinverlegen, wo es dann doch nicht mehr so wahnsinnig viele Steuern sind. Aber das sind Phänomene, die kann man jetzt schon beobachten. Also das ist quasi keine utopische Zukunftsvision, sondern diese Verdrängungseffekte gibt es. Und das gibt es auch ganz physisch einfach, dass irgendwo Rechenzentren hingebaut werden und dann die Leute, die da vorher gewohnt haben, dann nicht mehr wohnen können, weil die Luft ist sozusagen verpestet, der Wasserspiegel sinkt ins nicht mehr messbare und so weiter. Also das sind schon Effekte, die leider heute schon zu beobachten sind. Und dann, also wir reden jetzt sozusagen nur von dem, was neu gebaut wird, ne? Ja. Aber das, wenn wir die Lebenszyklungsphase ein bisschen weiter denken, alle 2 Jahre wird diese Hardware ausgetauscht, weil sie dann veraltet ist. Da sind hochkritische Chemikalien und Stoffe verbaut, wie Blei, Quecksilber und so weiter.
Ja.
Das wird ja nicht alles im Kreislauf geführt. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, okay, die bauen es wieder ab und dann breiten sie es auf und wird alles neu verbaut.
Aber ist das nicht ein Geschäft? Also wäre das nicht, also sollte ich nicht mich als KMU, also als kleines und mittelständisches Unternehmen unmittelbar neben einem Rechenzentrum ansiedeln und deren alte Grafikkarten recyceln?
Das wäre natürlich in einer idealen Welt sehr schön, wenn das ginge. Ja. Stand jetzt sind wir aber so, dass von dem Elektroschrott, den die Menschheit produziert, ungefähr 20% dokumentiert und recycelt werden. Bei dem Rest weiß man nicht so ganz genau, was damit passiert. Ja, nicht im Keller oder auf anderen Kontinenten. Aber es ist sozusagen ein exponentiell wachsendes Problem, was wir da haben. Und das muss aus meiner Perspektive sehr dringend auf internationaler Ebene angegangen werden.
Ich habe nicht den Eindruck, dass, da bin ich dann wieder mit dem Verständnis, ich habe nicht den Eindruck, dass das in der Politik angekommen ist. Also, weil das ist ja, wie du sagtest, dass die Hardware wird alle 2 Jahre ausgetauscht und diese Dinger, die wachsen ja nicht innerhalb, denn also die wachsen ja nicht, wir haben ja nicht in 10 Jahren doppelt so viele, sondern wir haben in einem Jahr doppelt so viele und in 2 Jahren 10-mal so viele. Wir im Sinne von der Souverän oder unsere Abgeordneten dann halt, wir laufen doch da der Entwicklung hinterher, die sind doch mit 7 Meilenstiefeln rennen die doch voraus.
Genau das ist das Problem. Das ist halt
eine We are doomed.
Extrem dynamische technologische Entwicklung. Und
wie kannst du noch lächeln? Wir sind verloren.
Ja. Man muss auch lächeln sozusagen in den Sonnenuntergang rein, sag ich mal. Aber interessant finde ich auch die nicht nur die Fragestellung sozusagen, ist Politik schnell genug, sondern auch, du sprachst eben von der unsichtbaren Hand des Marktes. Ja. Ich meine, all diese Technologieunternehmen sammeln ja unglaubliche Mengen an Kapital auch ein. Ja. Kapital, für das es sozusagen jetzt und in nächster Zeit keinen Return on Invest geben wird. Also die machen unglaubliche Mengen an Schulden. Aber die Frage ist, wird das ewig so weitergehen? Ich meine, was passiert eigentlich, wenn sie wirklich Schwierigkeiten haben, sich neues Kapital zu besorgen? Dann schluckt vielleicht Anbieter A, schluckt Anbieter B. Aber irgendwann habe ich dann so eine extreme Konzentration von Expertise und Macht an dieser Stelle ja auch, dass es schon sehr kritisch wird. Also wir haben ja in unterschiedlichen Lebensbereichen gesehen, was das bedeuten kann. Wir haben gesehen, dass am Internationalen Strafgerichtshof die Richterinnen und Richter von allen amerikanischen digitalen Dienstleistungen ausgeschlossen wurden und plötzlich nicht mehr mit der Kreditkarte zahlen können und ihr Telefon und Microsoft-Produkt und alles nichts mehr funktioniert.
Backup im iPhone und so, ja.
Ja, das ist halt schon, finde ich, sehr bedenklich. Also wir sprechen zwar viel über Resilienz, aber was sozusagen diese digitale Resilienz mit uns macht und in welchen privaten Lebensbereichen, aber auch in welchen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereichen das alles mittlerweile reinspielt, darüber wird nicht ganz so oft nachgedacht. Und das könnte ein Fehler sein, wie ich finde.
Also idealerweise würde darüber ja laut und öffentlich nachgedacht, weil das Nachdenken darüber ja auch oft schon Lösungen beinhaltet. Also es gibt ja alternative Betriebssysteme fürs Handy, die im Prinzip genauso gut funktionieren wie ein Android. Wer würde da idealerweise so drüber nachdenken? Ist das ein Politikversagen? Ist das ein Medienversagen? Ist das was? Wo knirscht's?
Na, meiner Einschätzung nach beeinflussen sich ja diese Sphären gegenseitig. Ja, also ich glaube, wenn die mediale Debatte darüber ausgeprägt wäre, dann käme Politik nicht umhin, sich damit zu befassen. Und wenn die Politik das prominenter bearbeiten würde, dann hätten wir auch mehr mediale Berichterstattung dazu. Also beide Sphären beeinflussen sich gegenseitig und irgendwie hat man das Gefühl, dass es in beiden Sphären noch deutlich unterrepräsentiert ist. Vielleicht auch aus der Überlegung heraus, dass man die Leute jetzt nicht wahnsinnig machen will, Aber es gibt ja zivilgesellschaftliche Initiativen in diesem Bereich. Also es gibt ja den D-Day, den Digital Independence Day, ja, wo die Leute aufgerufen werden, darüber nachzudenken und sich unabhängiger zu machen und sowas. Also ich denke, man hat das Gefühl, es ist wie so eine schwelende Grundsensibilität dafür ist da. Und es fehlt eigentlich nur ein Ereignis, dass man sagt, okay, jetzt geht diese Debatte in die breite Öffentlichkeit.
Welches Ereignis?
Ja, wenn ich das wüsste. Also
welchen Eklat sollten wir provozieren?
Also wenn wir einen Eklat provozieren, sollten wir unbedingt öffentlich in einem Podcast darüber reden.
Ja, also ich hätte ja gedacht, dass sozusagen...
Hört keiner, bis hierhin hört keiner.
Ja, ich hätte gedacht, dass sozusagen diese Ereignisse beim Internationalen Strafgerichtshof, dass das schon so skandalös ist, dass das eigentlich eine öffentliche Debatte auslöst. Aber da habe ich mich offensichtlich geirrt. Dann haben wir jetzt erlebt, wie sozusagen im Ukraine-Krieg eine digitale Technologie, nämlich Starlink, für eine Partei abgeschaltet wurde und was das für dramatische Ergebnisse gezielt hat. Auch da kann man ja daraus schlussfolgern, dass das sozusagen allen anderen genauso passieren kann.
Ja, aber es ist immer noch zu abstrakt, ne? Weil das hat mit mir ja nichts zu tun. Ich mache ja nur hier WhatsApp und bezahle mit meinem Handy.
Ja, genau. Also man sagt ja quasi, die persönliche Betroffenheit richtet sich immer nach unterschiedlichen Kriterien wie geografische Nähe. Kenne ich die betroffene Person persönlich und solche Sachen. Und all das ist jetzt noch nicht dabei gewesen.
Also es muss im Grunde jedem und jeder oder zumindest 50% dieser Bevölkerung irgendwas im Smartphone um die Ohren fliegen, bevor wir begreifen, was passiert?
Ja, könnte sein. Also wahrscheinlich wird es schon reichen, wenn irgendwelche zentralen Server ausfallen oder irgendwelche Fehler in Betriebssystemen auftauchen, dass mal die Telefone 2 Tage nicht funktionieren. Das wäre, glaube ich, schon ein ziemliches Aha-Erlebnis für viele Menschen.
Das wäre vor allen Dingen
mich dann eingeschlossen.
Ich wollte gerade sagen, wie würdest du denn da rauskommen? Also stell dir mal vor, dein Telefon funktioniert nicht mehr. Wir haben ja auch überhaupt kein Festnetz mehr.
Nein, wir haben kein Festnetz mehr.
Früher ging es Festnetz noch für die Jüngeren unter uns. Früher hatten wir Telefone, die waren in die Wand eingesteckt mit so einer Steckdose. Und die hatten ein eigenes Stromnetz. Wenn dann irgendwo der Strom ausgefallen ist, ging das Telefon immer noch. Aber wie kämst du da raus?
Das ist eine gute Frage. Ich kann das nicht beantworten. Also das Problem ist ja nicht nur, dass das Telefon nicht mehr funktioniert, sondern selbst wenn ich irgendwo noch ein Festnetz hätte, ich wüsste ja gar keine Telefonnummer mehr aus dem Kopf, die ich anrufen kann.
Du hast kein Hardcopy-Backup?
Ich habe kein Hardcopy-Backup. Und ich kann nur noch die Festnetztelefon von meinen Kindheitsfreunden, die aber mittlerweile alle woanders wohnen und diese Telefonnummer nicht mehr haben. Also es wäre nicht so einfach. Aber ich glaube, also es gibt ja so Situationen, die vielleicht der eine oder die andere kennt, dass mal auf Arbeit 2 Stunden das Internet nicht funktioniert. Oder in Berlin haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch ein paar Tage der Strom mal weg war.
Ja.
Und da merkt man dann, finde ich schon, dass die Art, wie wir leben, sich dramatisch verändert hat durch digitale Technologien. Ich meine, der Strom ist jetzt sehr essentiell, nicht nur für digitale Technologien, aber auch für andere Technologien. Aber schon alleine, wenn das Internet nicht geht oder wenn das Telefon nicht geht oder das Navi geht nicht. Ich muss plötzlich eine physische Karte in die Hand nehmen und versuchen zu lesen.
Lesen geht ja noch, man hat ja gar keine mehr.
Ja, das stimmt. Also da hat sich schon ein bisschen was verschoben in den letzten Jahren. Und darüber so zu reflektieren, das finde ich schon interessant.
Ist es eigentlich leben wir prekär mit der Digitalisierung?
Na, wir machen uns halt von wenigen Einzelfaktoren abhängig, sage ich mal. Also wir leben, glaube ich, sehr...
Das ist doch prekär, oder?
Sehr privilegiert, würde ich sagen, wenn alles funktioniert. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem.
Hast du genügend Wasser im Keller gebunkert?
Ich habe, glaube ich, 0 Wasser in meinem Keller.
Sind diese Handlungsoptionen für die Politik, sind im Grunde auch die Handlungsoptionen für die Zivilgesellschaft, oder? Ist das überhaupt so klar abgrenzbar?
Ja, ich sehe da schon unterschiedliche Verantwortlichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Politik würde ich beispielsweise ins Hausaufgabenheft diktieren, dass sie sich unbedingt um die Fragestellung der Kreislaufwirtschaft kümmern muss. Mhm. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Anzahl der verbauten Hardware in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen wird. Wenn ich mir vorstelle, all diese Hardware wird am Ende nicht rezykliert, sondern geht irgendwie als Elektroschrott in irgendein Land, was sich nicht wehren kann dagegen oder dafür vielleicht noch 2-3 schmale Taler bekommt, dann haben wir, glaube ich, global gesehen ein Riesenproblem einfach. Es wäre sehr sinnvoll, wo auch immer das physikalisch möglich ist, die Dinge im Kreislauf zu führen und die Prozesse, die dafür notwendig sind, dass ich das halt sauber trennen kann und wiederverwerten kann, das muss unterstützt werden. Wir haben jetzt schon sozusagen viele technologische Verfahren, die Recycling ermöglichen würden. Es ist aber bei vielen Materialien auch einfach nicht wirtschaftlich, die zu rezyklieren, weil der Sekundärmarkt dann genauso teuer ist, als wenn ich das als Primärrohstoff kaufe, wo ich dann aber davon ausgehen kann, dass sozusagen alle Qualitätsprobleme oder sowas kein Thema sind. Und das ist, denke ich, schon was, wo Politik eingreifen kann. Also gerade diese Preisnachteile zu verändern und vielleicht für Sekundärrohstoffe attraktivere ökonomische Rahmenbedingungen zu machen, wie geringere Steuern oder so irgendwas in diese Richtung. Das, denke ich, muss unbedingt passieren, damit halt Anreize gegeben werden für Unternehmen, nicht primär Rohstoffe zu kaufen, sondern wo immer möglich halt Recyclingprodukte oder Materialien zu verwenden.
Was ja natürlich auch zur, ich sag mal, nationalen Resilienz beitragen würde, weil was ich da rausziehe an Rohstoffen, das ist ja nichts, was wir hier selber aus dem Boden holen, typischerweise.
Genau.
Sondern das sind eben die seltenen Erden meinetwegen oder Gold oder sonst was, was da alles verbaut ist.
Ja, genau, so sieht's aus. Also es würde auf mehreren Ebenen viele Probleme lösen. Also es würde unsere Abhängigkeit von diesen Rohstoffimporteuren senken. Es würde die sozialen, aber auch ökologischen Probleme reduzieren, die ja in den Ländern, wo diese Mineralien geschürft werden, sehr dramatisch teilweise sind. Das würde es reduzieren. Und es würde vielleicht auch das Bewusstsein in der Bevölkerung dann verbessern, dass es durchaus wertvoll ist, sich mal darüber Gedanken zu machen, das Produkt, was ich kaufe, was ist da, was steckt da alles drin, wo kommt das alles her? Das ist ja auch so eine Idee, die wir im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements von Unternehmen mal entwickelt und diskutiert haben. Kann ich digitale Technologien vielleicht auch dafür nutzen, die Kaufentscheidung von Konsumentinnen und Konsumenten in eine gewisse Richtung zu verändern, indem ich
digital jetzt Nudging.
Genau, also wenn ich jetzt irgendwie
nur noch in den
Elektronikmarkt gehe und da gibt's irgendwie 3 verschiedene Digitalkameras und ich kann halt über den QR-Code oder sowas scannen und sehe dann, wie nachhaltig wurde dieses Produkt hergestellt, dann kann ich mir als Konsument ja schon überlegen, ich möchte eigentlich ein Produkt kaufen, was so wenig wie möglich problematisch für die Umwelt ist in der Herstellung. Und wenn es dann 3 verschiedene Produkte gibt, die alle ungefähr das Gleiche können und ähnlichen Preis haben, dann würde ich persönlich sozusagen immer das Nachhaltige nehmen. Aber wenn ich jetzt Markt gehe, kann ich das nicht erkennen.
Deine Prämisse ist ja der ähnliche Preis und den haben die ja nicht. Also das ist ja, das Problem ist ja, je nachhaltiger es wird, desto teurer wird es entweder oder der Funktionsumfang ist derart weit unterhalb der Konkurrenzprodukte, dass du das eigentlich nicht haben willst. Also dass du immer das Gefühl hast, du hast was Veraltetes in der Hand.
Das ist ein Problem. Deswegen wäre mein Vorschlag ja auch, dass man sozusagen auf ökonomischer Ebene diese nachhaltigen Produktströme oder Materialströme unterstützen muss, indem man sie billiger macht, aktiv billiger macht oder die Primärströme teurer macht, was ja relativ dann das Gleiche wäre. Und ich muss aber auch einfach diese Informationen bereitstellen. Also natürlich müssen diese Produkte auch als Produkte überzeugen. Niemand wird was kaufen, eine Digitalkamera kaufen, die nur 2 Bilder speichern kann und nur 500 Pixel hat. Aber wenn die vom Funktionsumfang ähnlich sind und preislich kein dramatischer Unterschied ist, dann muss ich immer noch die Information irgendwie an die Kundin, an den Kunden bringen können. Ja, guck mal, hier wurde nur halb so viel Emissionen erzeugt oder hier sind keine Rohstoffe drin, die von Kindern aus der Erde gebuddelt wurden. Und erst wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich ja meine bewusste Entscheidung treffen.
Aber du musst auch diese Informationen haben wollen. Und ich glaube, das ist das viel größere Problem. Selbst wenn es gleich viel kostet, die Informationen verfügbar sind, wird am Ende, vermute ich, dasjenige Produkt gekauft, das die beste Werbekampagne hatte. Weil unter Nachhaltigkeitsaspekten einkaufen gehen, das machst du. Du forschst dran den ganzen Tag. Das mache ich. Ich rede mit so Leuten wie dir. Aber Lise Müller und Hans Schneidereit auf der Straße, die denken da nicht den ganzen Tag dran. Denen fehlt vielleicht auch einfach die Kapazität, daran zu denken, weil die sind müde nach der Arbeit.
Ja, das ist ein Problem, was ich durchaus auch sehe. Wir hatten ja vorhin auch das Thema Suffizienz angesprochen und dass das so ein kultureller Wandel ist, der da auf ganz individueller Basis auch erfolgen muss. Und ich denke, dass da unterschiedliche Komponenten zusammenkommen. Einmal muss ich sozusagen die Leute für diese Problematik sensibilisieren. Und ich glaube, eigentlich intrinsisch haben fast alle Menschen das Bedürfnis, die Natur nicht kaputt machen zu wollen, weil viele haben Kinder oder Enkelkinder und die wollen nicht, dass die in einem glühenden Planeten, wo es keinen Baum mehr gibt, aufwachsen. Aber ich muss sozusagen dieses Problembewusstsein herstellen und ich muss diese Informationen so niedrigschwellig ich kann bereitstellen. Also da ist natürlich nicht die Lösung, also ein Ansatz ist häufig, ich brauche irgendwelche Labels. Das Problem mit Labels ist, dann machen die Unternehmen oder die Verbände 30 neue Labels und am Ende blickt keiner mehr durch. Ja?
Also am Ende weißt du nicht, ob Schokolade dick macht. Ja.
Genau, aber irgendeinen Ansatz zu entwickeln, wie kann ich diese Information leicht verdaubar aufbereiten und den Leuten, die wirklich von sich aus wollen, dass irgendwas nachhaltig hergestellt wurde, das schnell ersichtlich machen, dieses Produkt ist nachhaltiger als die Alternative weiter rechts. Und ich kann das zumindest als Kriterium in meiner Kaufentscheidung damit einbeziehen. Also das finde ich schon.
Kriegst du das auch in die Industrie zurückgekoppelt? Weil für die, wir produzieren jetzt gerade Kosten für die Industrie. Und das wollen die ja nicht. Darum machen die ja zum Beispiel das mit diesen Labels, mit diesen eigenen. Damit es so aussieht, als würdest du was Gesundes kaufen, dabei kaufst du gar nichts, was so richtig gesund ist. Aber Hauptsache, die mussten ihre Produktionsweise nicht großartig umstellen, sondern einfach nur einen Gramm weniger Zucker reinmachen oder sowas.
Ja, also ich sage mal, es sind nicht alle Unternehmen gleichermaßen aufgeschlossen für solche Ideen. Es gibt aber auch genug Unternehmen, die das für sich als ein Verkaufsargument entwickelt haben, dass sie halt nachhaltig bestimmte Produkte herstellen. Also ich habe hier vor mir ein Fairphone liegen. Das ist ja ein Hersteller, der ganz explizit damit wirbt, dass die Materialien, die da drin verbaut sind, nachhaltiger hergestellt werden und teilweise recycelt werden als andere Hersteller.
Das können. Vor allen Dingen kannst du Komponenten wechseln. Wenn ein Ding kaputt ist, kannst du es einfach austauschen und musst nicht ein neues Telefon kaufen.
Genau, es ist alles reparierbar gleichzeitig. Und das sage ich auch dazu, ist es sozusagen von der Funktionalität sicherlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen High-End-Telefonen. Aber es gibt, glaube ich, schon viele Unternehmen, die ganz bewusst als Unternehmensstrategie auch versuchen, nachhaltige Produkte herzustellen und die dann als solche zu vermarkten. Und ich denke, je größer der Kreis an Konsumenten und Konsumenten ist, die das für sich als wichtiges Entscheidungskriterium feststellen und dieses Marktsegment damit wächst, umso mehr andere Unternehmen werden auch nachziehen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Unternehmen, wie jetzt die Stahlindustrie beispielsweise, die unter sehr großen Anstrengungen versucht haben, ihr Produkt nachhaltig zu machen und dann festgestellt haben, okay, wir finden jetzt aber keinen hinreichenden Absatzmarkt und dann quasi diese Pilotprojekte nacheinander jetzt wieder eindampfen. Und das ist natürlich schon sehr schwierig. Und ich glaube, das ist auch eine Stelle, wo Politik versuchen müsste, diese Unternehmen, soweit es geht, zu unterstützen. Man kann natürlich auch mit öffentlichen Ausschreibungen und so weiter versuchen, in bestimmte Richtungen zu gehen. Auch die Informationstechnologie, die Bundesbehörden und sowas anschaffen, könnte man auch sagen, wir achten verstärkt darauf, dass wir nur nachhaltige Hardware kaufen und definieren dafür Kriterien. All solche Stellschrauben, denke ich, meine, wir als Land haben uns darauf verpflichtet, die Klimaneutralität an einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen und wir haben uns den Nachhaltigkeitszielen der UN verpflichtet, dann muss ich als Staat auch bereit sein, das aktiv einfach zu supporten und nicht nur indem ich Fördermittel für Pilotprojekte bereitstelle und wenn die Pilotprojekte abgeschlossen sind, dann ist wieder Schluss mit der Herrlichkeit.
Das heißt, unsere Industriepolitik ist nicht nachhaltig genug oder nachhaltigkeitsfixiert genug?
Also das würde ich auf jeden Fall so formulieren. Ja, da gibt es, glaube ich, noch sehr viel, was da im Sinne der Transformation zur Nachhaltigkeit besser gemacht werden könnte.
Christian Beyer, vielen Dank.
Ich hab zu danken.